Kommen heute zum Abschluss vom Römerbrief. Für mich eines der wunderbarsten Bücher im Neuen Testament. Was für eine gute Zeit es war hier im Römerbrief. Römerbrief Kapitel 16. Apostel Paulus ist ohne Zweifel eines der größten Vorbilder, das wir in der Bibel haben. Und ganz sicher einer der erfolgreichsten Evangelisten, einer der erfolgreichsten Gemeindegründer, hat mehr Gemeinden gegründet als alle anderen Apostel, war der Apostel, der am weitesten gereist ist von allen anderen Aposteln. Und das ist beeindruckend, wenn wir das Lebenswerk von Paulus anschauen. Paulus hat die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Von den 27 Büchern, die wir haben im Neuen Testament, hat er 14 geschrieben. Oder vielleicht sogar 15, wenn wir den Hebräerbrief ihm zurechnen wollen. Und in diesen wenigen Jahren seines Lebens hat Gott ihn gebraucht, um das Evangelium zu fast allen Heiden zu tragen, fast die ganze heidnische Welt zu erreichen. Das erinnert uns, dass es keine Begrenzung gibt für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm wirklich hingegeben ist. Aber wir sehen hier auch noch ein weiteres Prinzip heute, und zwar, der Paulus war nicht irgendwie so ein einsamer Cowboy, so ein Lucky Luke Christ, nicht irgendein Superman, der keine Hilfe gebraucht hat, sondern sein Erfolg, das war wirklich eine Teamleistung. Paulus war ein Mann, der viele Freunde hatte, war ein Mann, der viele Mitarbeiter hatte. Und ich wage zu behaupten, dass er nicht so effektiv gewesen wäre und so erfolgreich gewesen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre. Wir sehen heute hier im Kapitel 16 eine ganze Liste, wo er Leute grüßt. Wir haben zwei Listen in diesem Text. Erste, die Verse 1 bis 16, in denen Paulus die Christen, die er in Rom kennt, grüßt. Und dann haben wir nochmal eine Liste von Vers 21 bis Vers 24, ja, wo er Grüße übermittelt von den Leuten, die mit ihm dort in Korinth sind, von wo er diesen Brief geschrieben hat. Nach meiner Zählung sind es zumindest 41 Geschwister, die der Paulus kennt. Ist nicht so genau, manchmal grüßt er ganze Hausgemeinden, wir können nicht genau feststellen, wie viele Leute er gekannt hat in Rom, aber oder Leute, die mit ihm waren, aber nach meiner Zählung zumindest 41. Und das in einem Brief an eine Gemeinde, wo er selbst noch nie gewesen ist. Wahrscheinlich hat er diese ganzen Leute auf seinen Missionsreisen irgendwo getroffen. Es ist was, was wir von dem Paulus lernen können, wie wichtig es ist, dass wir christliche Freunde haben. Ich denke, jeder Christ sollte so eine Clique von Menschen haben, die wirklich den Herrn lieben, die einen gemeinsamen Herrn haben, das gemeinsame Ziel haben, gemeinsame Werte haben. Das ist was, was wichtig ist für unser geistliches Leben. Und wenn du jemand bist, der vielleicht nur sonntagmorgens im Gottesdienst kommt und sonst nicht viel Kontakt hat mit Geschwistern, wenn vielleicht deine meisten Freunde nicht Christen sind, dann würde ich vorschlagen, dass es nicht unbedingt Gottes Ideal ist. Ich möchte dich ermutigen, aktiv zu werden, Freunde zu machen, christliche Freunde, nicht zu warten, bis andere den ersten Schritt machen, sondern selbst aktiv zu werden, ersten Schritt zu tun, Geschwister einzuladen, Geschwister kennenzulernen. Und für eure Kids, wenn eure Kids nicht viele oder keine christliche Freunde haben, und es ist so, in manchen Altersgruppen in unserer Gemeinde haben wir nicht viele Gleichaltrige, aber hey, dann schick dein Kind auf ein Camp im Sommer oder eine christliche Freizeit, wo es Freunde kennenlernen kann in seinem Alter. Und natürlich können wir auch die Geschwister kennenlernen, die älter oder jünger sind als wir. Wir sind eine Familie und wir müssen nicht so irgendwie diese Altersklicken nur bilden. Und ich rede nicht davon, dass wir keine nichtchristlichen Freunde haben sollen. Das ist kein Problem, dass wir Freunde haben, die nicht bekehrt sind. Das können wir auch so für den Herrn erreichen. Aber ich glaube, dass unsere primäre Bezugsgruppe, dass das Menschen sein sollen, die Jesus lieben. Weil ob wir es wollen oder nicht, die Freunde, unser Freundeskreis, die Leute, mit denen wir rumhängen, das prägt uns. Und wenn wir einen guten, festen christlichen Freundeskreis haben, das ist ein gewisser Schutz auch für uns und ein Segen. Und ich glaube, da ist auch eine besondere Vollmacht, wenn Geschwister in Einheit zusammenkommen und gemeinsam vorangehen. Ich glaube, dass diese freischwebenden Christen, die nicht eingebunden sind in christliche Gemeinschaft, dass die sehr oft gefährdet sind und meistens nicht geistig besonders gesund sind und wirklich brennend für den Herrn. Die Bibel vergleicht Satan mit einem brüllenden Löwen. Und wenn wir uns dieses Bild vorstellen, Löwe erlegt meistens die Tiere, die sich irgendwo von der Herde ein bisschen entfernt haben oder die so am Randbereich irgendwo dahin krebsen. Also ich möchte uns nochmal ermutigen, dass wir wirklich starke Freundschaften bauen mit anderen Geschwistern, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Ich denke, hier das Kapitel 16 im Römerbrief zeigt uns ganz deutlich, dass das Christsein und auch unser Dienst für Jesus, dass es ein Teamsport ist, dass es eine Teamleistung ist. Ja, und selbst wenn manche einen etwas sichtbareren Dienst haben als andere, wie der Apostel Paulus hier oder von mir aus der Ulrich Bazzani oder der Pastor oder wer immer, auch die können nicht effektiv sein, ohne dass viele andere, die sie unterstützen und ihnen die Hände hochhalten und ihren Teil beitragen. Ich denke, es ist lächerlich und es ist gefährlich, wenn Menschen anfangen zu denken, ich bin der Star, ich brauche die Geschwister nicht, ich schaff's alleine. Dieser autonome, unabhängige Geist, der ist nicht vom Herrn. Wenn der Paulus hier, der Apostel Paulus, ein Teamarbeiter war, dann wie viel mehr müssen wir es sein? Wie viel mehr haben es wir notwendig? Weitere Sache, die mir auffällt, wenn ich diese Liste von Namen lese, ist, dass wir so 9 bis 10 Frauen hier aufgeführt haben. Bei Junias oder Junia, da streiten sich die Gelehrten, ob das ein Mann oder eine Frau war. Wir denken uns heute, na, was ist da schon Besonderes dran? Aber es war radikal damals. Frauen haben in der römischen oder auch in der griechischen Kultur nicht besonders viel gegolten. Und manche Leute werfen dem Paulus vor, dass er irgendwie sexistisch war oder dass er Frauen abgewertet hat. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Paulus hat Frauen radikal aufgewertet. Und er hat hier mit vielen Frauen christliche Gemeinschaft gehabt, hat gemeinsam mit ihnen gearbeitet, gemeinsam dem Herrn gedient. Einzigen Dienstbereich in der Gemeinde, den Gott nur für die Männer vorgesehen hat, ist der Ältestendienst, beziehungsweise Aufseherdienst oder Pastorendienst. Das sind eigentlich alles dasselbe, diese Worte. Lehrer und Leiter zu sein in der Gemeinde, das hat Gott, dazu hat Gott die Männer berufen. Das sehen wir zum Beispiel im 1. Timotheus 2. Aber sonst, wir sehen hier Frauen, die sehr aktiv sind in den verschiedensten Diensten und einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Gleich im Vers 1 hier empfiehlt der Paulus eine Schwester im Herrn der Gemeinde in Rom. Und er sagt, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit er sie im Herrn aufnimmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist in vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Paulus empfiehlt diese Frau. Es gab damals viele Betrüger, viele, die die Großherzigkeit der Christen ausgenutzt haben. Und deswegen war es wichtig, dass Paulus hier diese Phoebe empfiehlt und sagt, hey Leute, die könnt ihr wirklich aufnehmen, die helft ihr, soweit ihr könnt. Das ist eine gute Frau. Und die hatte scheinbar Geschäfte zu erledigen in Rom. Paulus sagt, steht ihr bei, in was immer sie braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen und auch mir. Kenchrea, diese Stadt, wo die Phoebe her war, das war nicht weit von Korinth entfernt. Das war der Hafen für die Stadt Korinth. Und wahrscheinlich war die Phoebe diejenige, die diesen Brief nach Rom getragen hat. Römerbrief, ein Brief, der so viele Menschen berührt hat. Der Brief, der die Reformation angestoßen hat. Paulus hat diesen Brief den Händen einer Frau anvertraut. Und das war radikal damals. War eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Wir lesen hier, dass die Phoebe eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea war. Das Wort, wo wir das Wort Diakon oder Diakonin in diesem Fall herbekommen. Das heißt, sie hat gedient in der Gemeinde und vielleicht heißt es sogar, dass sie offiziell damit beauftragt war von den Leitern der Gemeinde als Diakonin, so wie die Diakone, die wir in der Apostelgeschichte Kapitel 6 sehen. Nach den Schriften der Kirchenväter war die Aufgabe von Diakoninnen, die Kranken zu besuchen, die jungen Frauen zu belehren und zu bejüngern und sich um die Armen zu kümmern. Zeit des Neuen Testaments waren diese Ämter noch nicht so institutionalisiert. Es scheint, dass die Phoebe hier einen sehr vielseitigen Dienst hatte. Das war eine dieser Frauen, die einfach ein Herz hatte, zu helfen, anzupacken, wo immer Not am Mann war. Und was für ein Segen solche Menschen sind. Ich kann an einige von euch Frauen, von den Frauen in unserer Gemeinde, denken, über die ich dasselbe sagen könnte, was der Paulus hier sagt. Sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst, sagt Paulus. Nächsten zwei, die wir sehen, ist ein Ehepaar, die eine lange Geschichte gemeinsam mit Paulus hatten. Vers 3 grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Heilspreis gegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinde in ihrem Haus. Priska und Aquila, die haben den Paulus in Korinth getroffen. Die beiden waren Zeltmacher, so wie der Paulus das auch war. Und die haben gemeinsam gearbeitet, gemeinsam Zelte gemacht. Dieses Ehepaar, die sind von Rom gekommen, mussten Rom verlassen, weil der Kaiser Claudius alle Juden rausgeworfen hat. Und wahrscheinlich hat er das getan, weil die Juden Christen verfolgt haben. Und die Römer haben damals noch nicht so unterschieden zwischen den Christen und den Juden, haben einfach alle rausgeschmissen. Und so sind sie nach Korinth gekommen, wo sie den Paulus getroffen haben. Und dann, als Paulus von Korinth nach Ephesus weitergereist ist, haben Priska und Aquila ihn begleitet. Und die sind in Ephesus geblieben, als der Paulus weitergereist ist nach Caesarea und dann in seine Heimatgemeinde in Antiochien. Und wir wissen, dass sie dort einen großen Einfluss auf einen Mann namens Apollos hatten, der später ein sehr mächtiger Evangelist gewesen ist. Wir wissen, dass der Kaiser Claudius 54 nach Christus gestorben ist. Seine Frau hat ihn vergiftet. Und dann sind viele Juden wieder zurückgekehrt nach Rom. Und offensichtlich ist es so, dass auch Aquila und Priska wieder nach Rom zurückgegangen sind, wo sich die Gemeinde in ihrem Haus getroffen hat. Wir werden das mehrmals sehen hier in diesem Brief. Die Gemeinde aus Rom hat offensichtlich aus mehreren Hauskirchen bestanden. Es gab damals noch keine Kirchengebäude und so haben sich die Gemeinden entweder an öffentlichen Plätzen getroffen. Wir lesen, dass die Gemeinde in Jerusalem sich oft im Tempel, dass sie dort zusammen waren. Oder sie haben sich in Häusern getroffen. Wahrscheinlich hatte jede Hauskirche ihren eigenen Pastor oder vielleicht eine Gruppe von Ältesten, die geleitet haben. Das ist nicht so ganz klar in der Schrift. Es gab zu Beginn auch noch Gemeinden, die keine offizielle Leiterschaft eingesetzt hatte. Priska und Aquila haben offensichtlich mal ihr Leben riskiert für den Paulus. Das waren wirkliche Freunde. Und Paulus sagt, ich bin dankbar. Und auch all die Gemeinden, auf die der Paulus dann Einfluss hatte. Hier sehen wir wieder das Teamwork. Wenn Priska und Aquila nicht gewesen wären, dann wäre der Paulus oder der Dienst des Paulus wahrscheinlich früher beendet gewesen. Und er wäre nicht so erfolgreich gewesen. Vielleicht wäre seine ganze dritte Missionsreise ins Wasser gefallen. Priska und Aquila sind auch ein Vorbild für Ehepaare. Waren ein Ehepaar, die gemeinsam dem Herrn gedient haben. Und das ist, wozu Gott euch Ehepaare berufen hat. Gott hat euch zusammengestellt als ein Team zur Ehre Gottes. Für den Dienst und als Zeugnis für ihn. Dienst an euren Kindern, an den Geschwistern, wozu immer Gott euch berufen hat. Aber ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Und ich denke, wenn das alle im Auge behalten würden, dann wären die Ehen viel effektiver und wären die Ehen viel besser. Wir werden nicht so von diesen Kleinigkeiten, wo Menschen sich aneinander reiben oder diesen Selbstsüchteleien ablenken lassen. Hey, ihr seid ein Team zur Verherrlichung Gottes. Und ich möchte auch das sagen, wenn du einen Partner hast, der Jesus liebt und der Jesus nachfolgt, dann bist du gesegnet. Dank dem Herrn für deinen Mann, für deine Frau und betet gemeinsam, wie ihr Gott ehren könnt und wie ihr ihm dienen könnt als sein Team. Wir müssen diese Sicht bewahren. Grüßt Epänetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Erste, der sich bekehrt hat in der römischen Provinz Asien. Manche Übersetzungen haben hier Achaia statt Asien. Achaia war das Gebiet um Korinth herum. Auf jeden Fall einer der ersten Bekehrten und er hat einen besonderen Platz in Paulus seinem Herzen. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Hier sehen wir eine weitere dieser wunderbaren Frauen. Sie viel gearbeitet hat. Das hat im Griechischen so diese Konnotation, die hat gearbeitet bis zur Erschöpfung. Das ist was Besonderes, wenn der Paulus es sagt. Ich persönlich kann mir kaum einen härteren Arbeiter vorstellen als den Paulus. Wir wissen, Paulus hat untertags Zelte gemacht und dann in seiner Mittagspause und abends hat er die Gemeinde gelehrt und gedient in seiner Freizeit. Und wenn Paulus hier jemandem dieses Kompliment macht und sagt, hey, sie hat viel gearbeitet, dann bedeutet das was. Das war eine tüchtige, hart arbeitende Frau. Und Menschen, die so richtig zupacken können und das auch gerne tun, auch die sind wirklich ein Segen. Gibt es nicht allzu viele davon. Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Wie gesagt, die Gelehrten streiten sich drum, ob Junius bzw. Junia, ob das ein Mann oder eine Frau war. Grund dafür ist, dass manche beweisen wollen, dass eine Frau ein Apostel war. Eigentlich ist es ziemlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau war. Es ist überhaupt nicht wahrscheinlich, dass die beiden Apostel waren. Sondern was er hier sagt, ist, dass sie angesehen waren unter den Aposteln. Manche glauben, dass die ein weiteres Ehepaar waren, die gemeinsam den Herrn gedient haben. Wenn Paulus hier sagt, dass sie seine Verwandten sind, dann heißt das wahrscheinlich nicht, dass er leiblich mit ihnen verwandt war, sondern dass auch sie Juden Christen waren. Paulus bezeichnet oft die Verwandten nach seinem Fleisch, die Juden oder Judenchristen. Das waren seine Mitgefangenen. Hatten eine Zeit lang einen Gefängnisdienst gemeinsam mit Paulus, wo er wieder mal eingesperrt war. Und das war oft der Fall bei Paulus. Paulus sagt, sie waren noch vor mir in Christus. Die waren offensichtlich schon länger gläubig als er. Und wahrscheinlich waren sie deshalb angesehen bei den Aposteln. Sie waren reif im Herrn, obwohl man das nicht unbedingt an der Zeit festmachen kann, wie lange man bekehrt ist. Es gibt leider Gottes Christen, die jahrzehntelang gläubig sind und noch immer sehr unreif sind. Und dann gibt es ganz junge Christen, die schon eine große Reife haben. Also Zeit macht es nicht alleine aus. Und sie waren im Gefängnis für Christus. Vers 8. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urban, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Geliebten.
Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Hier sehen wir einige weitere reife Männer im Herrn. Ampliatus und Urban, das waren verbreitete Namen für Sklaven. Es gibt ein Grab in der frühesten christlichen Katakombe in Rom, das diesen Namen trägt, diesen Namen Ampliatus. Natürlich ist es nicht sicher, wir können nicht sicher sein, dass es wirklich dieser hier war. Tradition sagt uns, dass Apelles einer von den 70 Jüngern war, die Jesus ausgesandt hatte. Und grüßt sie vom Haus des Aristobulus, eine ganze Familie. Es gibt zwei verschiedene Traditionen. Einen sagen, dass Aristobulus der Bruder von Barnabas war und dass er einen Dienst hatte, dass er bis nach England gegangen ist, das Evangelium zu verbreiten. Andere Tradition sagt, dass er entweder der Sohn oder der Enkel von Herodes dem Großen war und ein Freund von Claudius. Vers 11. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Wieder wahrscheinlich war er nicht leiblich verwandt, sondern ein Judenchrist. Manche glauben, dass er mit Herodes verwandt war, weil sein Name darauf anklingt. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Wieder die Familienmitglieder, die Christen sind. Vers 12. Grüßt Tryphena und Tryphosa. Hey, wenn ihr mal Zwillinge habt oder so, zwei Mädels, das wäre ein Namensvorschlag. Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Hier haben wir auch wieder drei Frauen, die dem Herrn gedient haben. Und eine von denen wird wieder als besonders tüchtig hervorgehoben. Interessant, wir sehen hier auch einen Unterschied in dem, wie Paulus die Männer anspricht und wie er die Frauen anspricht. Zu den Männern oder von den Männern hat er gesagt, meinen Geliebten. Hier, wenn er von der Frau spricht, sagt er, die Geliebte. Paulus wollte offensichtlich jeden falschen Eindruck hier vermeiden und war vorsichtig und weise im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und das ist wichtig. Ich habe schon mal am Dienstagabend erzählt, dass ich vor einigen Jahren mal in eine sehr brenzliche Situation gekommen bin, weil ich zu viel Nähe zu einer verheirateten Frau zugelassen hatte und nicht weise damit umgegangen bin. Und wenn der Herr uns nicht beschützt hätte, dann wäre ich heute nicht hier. Es ist wirklich nur Gottes Gnade. Aber ich habe viel daraus gelernt. Ich bin heute viel vorsichtiger. Ich war überheblich. Ich habe mir gedacht, sowas wird mir nie passieren. Und das war der erste Fehler. Im 1. Korinther 10 sagt, wie der Paulus sagt, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und ja, wir dürfen gute geschwisterliche Beziehungen haben mit Personen vom anderen Geschlecht. Der Paulus hatte die, wie wir hier sehen. Aber hey, wenn du merkst, dass du dich mit jemand anderem besser verstehst als er oder sie mit ihrem Partner, wenn sie verheiratet ist, oder wenn du verheiratet bist, als du dich mit deinem Partner verstehst, oder wenn du dir denkst, sagen wir als Single, oh, ich wünschte, ich hätte mal eine Frau oder einen Mann, der wäre wie sie oder wie er, Verheiratete in diesem Fall, oder wenn du verheiratet bist und du dir denkst, oh Mann, ich wünschte mir, mein Mann oder meine Frau wäre wie er oder wie sie, wenn du dich angezogen fühlst von der Person des anderen Geschlechts, die nicht dein Partner ist oder die verheiratet ist, wenn du Single bist, nicht verheiratet bist, dann sind das Warnsignale. Und wir dürfen die nicht missachten. Du musst auf Distanz gehen zu der Person, selbst wenn sie das vielleicht nicht versteht. Und du musst ankämpfen gegen deine Gedanken. Das nicht zulassen. Es fängt da oben an. Und wie gesagt, es fängt mit diesen Kleinigkeiten an. Diesen harmlosen Gedanken wie diesen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und wenn es notwendig ist, musst du verantwortlich sein, irgendeinem Bruder oder einer Schwester, der du vertraust, auf jeden Fall nicht mit dieser Person, für die du die Gefühle hast oder Gedanken hast, auf jeden Fall nicht mit ihr drüber reden. Wir müssen weise sein im Umgang miteinander. Und wir müssen einander beschützen. Und das fängt an mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ich würde auch sagen, wie wir uns kleiden, rede jetzt besonders zu den Frauen oder zu den Mädels. Ist wichtig. Paulus ist unser Vorbild hier in diesen Dingen. Vers 13. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. In Markus 15 lesen wir von Simon von Kyrene, den die Römer gezwungen haben, das Kreuz von Jesus zu tragen. Und es heißt dort, dass er der Vater war von Alexander und Rufus. Und manche glauben, dass dieser Rufus der ist, der hier erwähnt wird von Paulus. Dass der Simon sich wirklich bekehrt hat und dann nach Hause gegangen ist, seine Familie zum Herrn geführt hat. Aber auch hier, es war ein weit verbreiteter Name. Wir können das nicht sicher wissen. Das sind so Traditionen der frühen Kirche. Aber ich denke, es kann eine Ermutigung sein für die Väter, den Glauben an die Kinder weiterzugeben. Dass ihr Väter als Vorbild lebt, sodass die Kids sagen, hey, ich möchte auch Jesus nachfolgen. Weil ich sehe, wie klasse das ist. In meinen Eltern, in meinem Vater ganz besonders. Väter haben eine ganz besondere Vorbildfunktion. Es scheint, dass der Rufus hier einen besonderen Dienst hatte. Spricht davon, dass er ein Auserwählter war. Auch, dass seine Mutter dem Paulus wie eine Mutter war. Vers 14. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Gruppe von Männern, vielleicht wieder Älteste einer Hausgemeinde, vielleicht war es auch einfach eine Männer-WG, wissen wir nicht genau. Vers 15. Grüßt Philologus und Julia, das ist ein guter Name, leicht zu aussprechen. Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Weitere Hausgemeinde. Interessant, dass von diesen 24 Namen, die der Paulus bis jetzt genannt hat, dass 13 von denen in Dokumenten oder in Inschriften in Verbindung mit dem Kaiserpalast in Rom gefunden wurden. Also es gibt historische Belege dafür, dass diese Menschen wirklich existiert haben. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Das war die übliche Form damals, sich zu begrüßen, so wie wir uns heute die Hände geben. Also Jungs, es ist kein Freibrief, die Mädels abzuschmusen. Das ist nicht, wovon Paulus hier spricht. Er sagt einfach, seid freundlich zueinander. Wir wissen, dass es Spannungen gab zwischen den Christen in Rom, zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen. Und Paulus sagt, seid einfach freundlich zueinander. Was uns auffällt in diesen Grüßen des Paulus, ist, dass Paulus einer war, der viele Komplimente ausgeteilt hat, gelobt hat, aufbauende Worte gebraucht hat. Und da will ich lernen davon. Ich will ein Ermutiger sein wie der Paulus. Nicht einer, der andere runterzieht oder der kritisiert oder ständig nur negativ drauf ist. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Es klingt jetzt wieder mal so wie ein Schluss, aber jetzt fällt dem Paulus noch was weiteres ein. Und letztes Mal schon gesagt, fällt dem Paulus schwer, diesen Brief abzuschließen. Und eine Änderung im Tonfall hier. Eine Ermahnung plötzlich, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Kapitel 14 und 15 haben wir gesehen, dass Paulus uns ermutigt hat, viel Geduld zu haben und Annahme für Schwache im Glauben, dass wir Barmherzigkeit haben in diesen Graubereichen, wenn Christen in Dingen, die nicht klar sind in der Schrift, unterschiedliche Meinungen oder Ansichten haben, dass es auch viel Gnade gibt für die, die ehrlich nach Wahrheit suchen, selbst wenn sie vielleicht noch hier und da schräge Vorstellungen haben. Aber hier im Kontrast dazu, wer gegen Gottes Wort, das heißt die Bibel lehrt, irgendwelche Sonderoffenbarungen hat, die mit irgendeiner verborgenen Agenda in die Gemeinde reinkommen, die Parteiungen bringen, Spaltungen bringen, weil wir kennen so Leute, die einfach kommen, um zu streiten, nicht kommen, weil sie Wahrheit lernen wollen, sondern einfach, weil sie ihren Punkt argumentieren wollen und alle anderen umdrehen wollen zu ihrer Sichtweise. Leute, die Ärgernisse anrichten, ein Anstoß sind, die von der Wahrheit abrücken, die falsche Lehren bringen. Paulus sagt, von denen wendet euch ab. Wer sagt denn, solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also deren Motivation ist nicht, Jesus zu dienen, sondern ihr Bauch. Das heißt, ihre egoistischen Lüste. Dass sie eine Nachfolgerschaft um sich scharen, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen und ansehen, dass sie Geld machen aus den Nachfolgern. Solche Motive. Die sagen das natürlich nicht. Sind Wölfe im Schafspelz, sind Schleimer, die das sagen, was die Leute hören wollen. Die mit schönen Reden und süße Worte verführen. Vielleicht auch solche, die geistliche Worte mit neuem Inhalt füllen. Da müssen wir vorsichtig sein. Wenn man mit Zeugen Jehovas oder Mormonen oder solchen Leuten redet, die werden dieselben Worte gebrauchen, die wir oft gebrauchen. Sprechen von Jesus. Das Problem ist, dass der Jesus ein ganz anderer ist als der Jesus, der sich uns in der Bibel offenbart. Und nehmen so Worte in den Mund wie Gnade. Nur verstehen sie was ganz anderes drunter, haben das mit neuen Inhalt gefüllt. Also Paulus sagt, passt auf solche Leute. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Vers 19. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Beste Schutz vor der Fälschung ist, dass wir das Original kennen. Ist bei Geldscheinen so. Ist besser, die echten Scheine zu kennen, dann fallen die auch auf, wenn eine Fälschung drunter ist, als die Fälschung zu studieren. Ist besser, dass wir die Heilige Schrift, die Wahrheit kennen, dass wir weise sind im Guten. Aber wir sollen einfältig oder unverdorben sein im Bösen. Ich mag das, wie eine englische Übersetzung es übersetzt hat. Ich sage, seid Experten im Guten, aber nicht einmal Anfänger im Bösen. Aber die Hoffnung für alle übersetzt, ich möchte, dass ihr beim Guten bleibt und mit dem Bösen nichts zu tun habt. Manche Christen haben so die Einstellung, naja, wir müssen ja relevant sein. Wir müssen ja wissen, was in der Kultur um uns vor sich geht, in der Welt. Wir müssen die Kultur kennen, vielleicht Jugendkultur. Wir müssen wissen, womit die Menschen sich beschäftigen und deswegen ist es schon mal okay, wenn wir uns mal einen perversen Film reinziehen oder eine Sendung anschauen, die nicht okay ist oder an zwielichten Orten rumhängen, so reinschnuppern in den Dreck der Welt. Wir müssen ja wissen, was in ist, in unserer Kultur. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, aber wir müssen den Kopf nicht in die Jauchengrube reinstecken. Das ist eine Ausrede meistens. Ausrede im Fleisch. Zu wandeln. Zeugnis, das wir haben, ist nicht, dass wir der Welt möglichst ähnlich sind, sondern dass wir anders sind als die Welt. Seid Experten im Guten und nicht mal Anfänger im Bösen. Philipper 4,8, Paulus geschrieben, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Stirbt nicht im Dreck rum, sondern setzt so einen Sinn auf das, was droben ist, sagt Paulus, auf das, was aufbaut, auf das, was wertvoll ist. Versaut nicht eure Gedanken mit dem Dreck dieser Welt. Der Gott des Friedens aber wird im Kurzen den Satan unter eure Füße zertreten. Das ist letztendlich die Quelle von allen falschen Lehren und allen Bösen. Satan, aber Jesus hat ihn am Kreuz schon zertreten und besiegt. Seid standhaft und der Herr wird euch seinen Sieg geben. Das Böse zu überwinden, Versuchung zu widerstehen, das ist sein Werk durch uns. Gott des Friedens aber wird im Kurzen den Satan und eure Füße zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und jetzt wird Paulus Grüße ausrichten von denen, die mit ihm in Korinth sind. Vers 21, es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Timotheus, wissen wir, war einer der engsten Mitarbeiter von Paulus, wird in vielen Briefen erwähnt. Erste und zweite Timotheusbrief hat Paulus an ihn geschrieben. Manche glauben, dass Lucius Lukas war, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte. Wir sehen einen Jason in der Apostelgeschichte Kapitel 17, der von dem Pöbel in Thessalonich vor die Leiter der Stadt geschleppt wurde. Auch einen Sosipater sehen wir in der Apostelgeschichte 20, der ein Reisegefährte von Paulus war. Wir wissen natürlich nicht sicher, ob das diese Personen waren, die hier erwähnt sind, oder ob das andere waren mit demselben Namen. Vers 22. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Paulus hat, wie er es meistens getan hat, den Brief diktiert. Und der Tertius war der, der es geschrieben hat. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt, war der Gastgeber der Gemeinde. Wir sehen einen Gaius auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Allerdings heißt es, dass der dort von Derbe war, was in Asien liegt. Also ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, dass sich hier um dieselbe Person handelt. Es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister, und der Bruder Quartus. Erastus war der Schatzmeister der Stadt von Korinth. Auch das ist bestätigt durch eine Inschrift, die gefunden wurde. Quartus heißt eigentlich so viel wie der Vierte. Alle, die Latein können, die wissen das. Und Tertius, der wir vorher gesehen haben, heißt so viel wie der Dritte. Wahrscheinlich waren das Sklaven oder waren Kinder vom Sklaven, das dritte und das vierte Kind. Das wäre auch eine Variante, ne, für die Namen eurer Kinder. Einfach Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Vielleicht fühlst du dich wie eine Nummer. So dir denkst, niemand kümmert sich um mich. Ich bin irgendwie nur so eine Nummer unter vielen. Aber weißt du was, Gott hat deine Nummer und er liebt dich und er kennt dich und er hat einen Plan für dich. Du bist wertvoll für ihn und er will dich gebrauchen, so wie er den Tertius und den Quartus gebraucht hat. Zum Schluss, wie so oft, hängt der Paulus einen Lobpreis an und wahrscheinlich hat er den mit eigener Hand geschrieben, auch um die Echtheit seines Briefes zu beweisen. Und er preist Gott für das wunderbare Evangelium, das er uns jetzt 16 Kapitel lang dargelegt hat. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. So soll es sein. Befiehlt sie dem Herrn an. Und wirklich der Herr, er ist derjenige, der fähig ist, uns zu befestigen. Das Geheimnis, von dem er hier spricht, ist natürlich das Evangelium. Gottes Heil durch Jesus für alle, die glauben. Römer 11 hat er auch schon dieses Geheimnis angesprochen. Da geht es darum, dass die Heiden Anteil haben können an Gottes Erleben, Erlösung. Und dass die gläubigen Juden und die Heiden in einem Leib der Gemeinde vereint werden. Kolosser 1 spricht auch von dem Geheimnis. Und da ist das Geheimnis Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass Gott selbst in denen, die an ihn glauben, Wohnung nimmt durch die Person des Heiligen Geistes. Und so haben wir nicht nur mehr unsere natürliche Natur, sondern wir haben jetzt auch Anteile an der göttlichen Natur, der in uns wohnt. Und das ist der Schlüssel, wie wir siegreich leben können. Über Sünde, über die Welt, über Satan. 1. Timotheus Kapitel 3 spricht Paulus nochmal über ein Geheimnis und da ist es einfach Jesus. Und er zählt einige dieser Dinge auf, was er für uns getan hat. Das Evangelium ist das Geheimnis. Es dreht sich alles um Jesus. Paulus kommt hier am Schluss nochmal zu seinem Thema des Briefes zurück. Wir haben gesagt, Schlüsselvers, Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Da hat er gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wir sehen hier auch, dass er von Glaubensgehorsam spricht. Das sagt uns, dass Glaube eine Willenssache ist. Na, Glaubensgehorsam. Es ist eine Willensentscheidung, ob ich einer Wahrheit oder dem, was Gott sagt, gehorsam bin. Manche Menschen sagen, aber ich kann nicht glauben. Das stimmt nicht, jeder kann. Was sie eigentlich sagen ist, ich will nicht glauben. Manche halten sich für weise, manche halten sich für superklug, für intellektuell, sind gelehrt in menschlichen Theorien und Philosophien und Therapien und Weisheiten. Aber Paulus sagt uns hier im Vers 27, Gott ist der allein Weise. Im alleinweisen Gott. In Sprüchen 9, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. In Sprüche 1, 7 sagt uns, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also wer ohne Gott lebt und gegen Gottes Wort denkt und lebt, der ist bestenfalls ein gebildeter Narr oder Tor, biblisch gesehen. Gott allein ist der Weise. Und der in Beziehung mit ihm lebt durch Glauben an Jesus und der nach der Bibel lebt, der darf an seiner Weisheit Anteil haben und darf das Heil erfahren, das darin steckt. Dem alleinweisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Brief. Und wir danken dir für alles, was wir lernen durften. Wir danken dir, Herr, dass du uns tieferes Verständnis von deinem Evangelium geschenkt hast. Und Herr, wie wir ein siegreiches und erfolgreiches christliches Leben leben können. Aus dir, aus deiner Gnade. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Ich danke dir, dass du in uns wohnst, dass du derjenige bist, der uns dir ähnlich machen will. Ich danke dir, dass du der weise Gott bist, der uns zeigt, wie wir ein heiles Leben leben können. Ich bitte dich, Herr, gib uns ein Herz, das dir nachfolgt und ein Herz, dass wir Täter des Wortes sein wollen und nicht nur solche, die es hören, sondern die es ausleben und die wirklich den ganzen Segen erfahren, den du für uns hast. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.